Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und ich möchte zu Beginn dieser Podcast-Folge erst einmal vielen Dank an Sie da draußen sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, denn heute feiern wir die Folge 50, was für uns ein kleines Jubiläum ist. Den Podcast gibt es nun schon einige Jahre und wir sind auch fleißig am Aufnehmen und deswegen freue ich mich einfach umso mehr, dass wir mit der Folge 50 schon so einen kleinen Meilenstein feiern können. Und dafür möchte ich einfach mal Danke nach da draußen sagen. Ja, für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben, hier auch der Aufruf, das gerne einmal zu tun, also gerne auf den Abo-Button drücken und uns weiter unterstützen. Ja, in der heutigen Folge haben wir ein sehr schönes Thema ausgewählt, was ich persönlich auch sehr spannend finde, denn es geht nämlich um das Bauen bzw. um das zirkuläre Bauen und wie passt eigentlich das Bauwesen mit der Kreislaufwirtschaft zusammen, was gibt es da für Maßnahmen, was kann man da tun, das wollen wir uns heute einmal angucken. Ganz kurz einmal zum Kontext für die Folge. Das Bauen, das ist ja hinlänglich bekannt, ist eine der Ressourcen-, Energie- und Abfallintensivsten Branchen, die es so gibt. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat 2020 veröffentlicht, dass rund 40% der Treibhausgasemissionen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden entfallen. Und ein großer Teil davon kommt einfach aus der Herstellung, dem Transport und auch der Entsorgung von Baumaterialien. Das Umweltbundesamt schreibt dazu noch, dass etwa 38% des Rohstoffkonsums in Deutschland dem Bau von Gebäuden und Infrastruktur zuzuschreiben sind. Also auch hier eine ganz bedeutende Menge einfach, die wir an Rohstoffverbrauch haben. Ja, und deswegen ist es umso interessanter, doch einfach mal zu gucken, ob das nicht auch anders geht und ob man die Emissionen da vielleicht nicht ein bisschen reduzieren könnte. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich diesen Podcast nicht alleine aufnehme, sondern einen Gast mir zugeschaltet habe, nämlich Dominik Campanella. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer von Concula. Und ich sage erstmal, Dominik, hi, hallo, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge.
Ja, hallo Marvin und ja, vielen Dank, dass ich heute bei dieser Jubiläumsfolge dabei sein darf.
Ja, ganz kurz zu der Vorstellung von Dominik, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer einmal wissen, wer da eigentlich auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Er hat in Oxford und Paris studiert, ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer von Concula auch engagiert am DIN sowie Mitgründer und Geschäftsführer von Restado.de, einem Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe in Europa. Also auf jeden Fall sehr viel Expertise auf dieser Seite, um eben darüber einmal zu sprechen. Ja, zum Unternehmen auch. Concula ist ein digitales System, um die Wiederverwendung von Baumaterialien zu fördern und den Lebenszyklus von Gebäuden ganzheitlich zu betrachten. Finde ich, sind auch schon ja, spannende Aussagen und ich mich würde einfach mal interessieren, Dominik, vielleicht kannst du ja am Anfang erstmal erzählen, was hat dich eigentlich dazu gebracht, dich auf das Thema zirkuläre Bauen zu spezialisieren?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil ich ja gar nicht aus dem Bereich komme. Ich habe ja Informatik und BWL studiert und habe dann aber gemerkt, habe dann eben längere Zeit bei Google gearbeitet und habe gemerkt, dass dieses Privileg, was ich habe, also eine gute Ausbildung zu haben und viel Erfahrung auch in dem Bereich gesammelt zu haben, nicht dafür genutzt werden sollte, vielleicht andere Unternehmen reicher zu machen, sondern etwas Gutes für diese Welt zu machen. Aber den ausschlaggebenden Punkt, warum zirkuläres Bauen, den hatte eigentlich nicht ich, sondern einer meiner Mitgründer, Marc, der eben Architekt seit über 30 Jahren ist und der war eben der hat die Bauleitung von sehr, sehr vielen Baustellen gemacht und der hat eben auf einer Baustelle gesehen, wie Materialien rausgerissen und in den Container gepackt wurden, die noch wirklich richtig gut waren. Und auf der anderen Seite, also eine Straße weiter, eine Baustelle war, wo eben genau diese Materialien aber neu wieder eingebaut wurden. Und da war natürlich dann so die Idee von ihm, warum kann man das nicht miteinander verbinden? Da erkannte quasi mich und auch noch meinen anderen Mitgründer Julius. Wir sind zusammen und daraus ist dann eben Concula entstanden. Und das hat dann natürlich super zu ja meiner Mission gepasst, dass ich was Gutes für diese Welt auch schaffen möchte.
Mhm. Jetzt ist natürlich die Baubranche sehr, sehr groß und es gibt ja viele, viele verschiedene Themenfelder, die man eigentlich in der Baubranche bearbeiten könnte. Jetzt hast du dich für das Thema zirkuläres Bauen ja entschieden. Vielleicht magst du auch jetzt zu Beginn einmal für alle gemeinsam erklären, was zirkuläres Bauen eigentlich ist und was vielleicht auch das Besondere dann davon innerhalb der Baubranche ist.
Ja, also du hast es ja anfangs schon gesagt, dass es eben diese ganzen Studien gibt, die eigentlich sagen, die Baubranche ist mit Abstand der größte Umweltverschmutzer. Also es gibt verschiedene Zahlen, aber ich sage immer so 60% Abfall kommt aus der Baubranche und 40% CO2. Die Hälfte des CO2 ist eben die Herstellung von Baumaterialien und das heißt 20% des globalen CO2. Und das eben wegen dem Take-Make-Waste-Prinzip. Also wir nehmen Ressourcen aus unserer Erde, wir stellen Materialien her, wir verbauen die in Gebäude und ja, teilweise nach nur ein paar Jahren werden die ja entsorgt oder downcycled. Also im Innenausbau alle 10 Jahre. Wir sehen bei Supermärkten das auch ungefähr alle 10 Jahre. Also ein Gebäude steht nicht lange, also es wird nicht für die Ewigkeit gebaut. Und die Materialien könnten natürlich viel länger genutzt werden. Und eben diese 20%, da gibt es verschiedene Strategien, die sogenannten R-Strategien, mit denen man eben diese Kreisläufe, also Zirkularität schaffen kann. Und die oberste Strategie ist eigentlich Refuse, also die Vermeidung. Also das Beste für zirkuläres Bauen ist eigentlich ein Gebäude stehen zu lassen und nicht abzureißen und neu zu bauen. Dadurch entsteht kein Müll, keine Ressourcen und man spart ja quasi die Herstellung von neuen Materialien, weil überall, wo abgerissen wird, wird eben neues Gebäude meistens hingebaut. Das heißt, das nachhaltigste Gebäude ist eigentlich das, was bereits gebaut wurde. Und danach kann man in die Wiedernutzung gehen. Also, und das ist natürlich auch, worauf wir uns von Concula sehr stark fokussieren. Sagen wir mal, jetzt im Innenausbau eine Leuchte oder einen Doppelboden, den kann man wieder einbringen. Das ist ein modulares Bauteil, aber auch ein Ziegelstein oder bestimmte Fassadenelemente. Und erst ganz am Ende von diesen R-Strategien kommt Recycling. Das wird ja oft quasi synonym als mit Kreislaufwirtschaft verwendet, wobei Recycling eher das Unterste ist. Und dort muss man auch nochmal unterscheiden zwischen hochwertigen und einem minderwertigen Recycling. Wir sehen im Bauwesen, dass zum Beispiel Beton, Abfall oder mineralische Baustoffe oft minderwertig in den Tiefbau gehen, um zum Beispiel Ausgleichsflächen für den Bau von Straßen zu nutzen, wo wir sagen, naja, also so richtig hochwertig ist das nicht. Wir müssen ja Materialien auf der gleichen Stufe lassen. Und das ist die Idee von Zirkularität, also Materialien im Kreislauf zu lassen, so hoch und so qualitativ wie möglich.
Warum tut sich da die Baubranche bisher so schwer mit? Ist das primär eine Kostenfrage oder ist das einfach, scheitert das am Willen oder geht es einfach schneller neu zu machen oder also wo sind die bisherigen Probleme, dass da die Kreisläufe noch nicht geschlossen sind?
Ja, das ist eine super gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch nicht so die eine Antwort. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus ganz vielen Dingen. Also wir haben zum einen natürlich Systeme entwickelt, die es ja befähigen, eigentlich neue Materialien herzustellen. Es ist halt alles standardisiert, es ist neu, ist vielleicht auch so eine Mindset-Sache. Also man denkt, neue Materialien haben eine bessere Qualität, man hat viel Informationen auch über die neuen Materialien. Und bei Bestandsmaterialien weiß man oft gar nicht die Eigenschaften dieser Materialien, die wurden damals nicht dokumentiert. Man verbindet sie teilweise als nicht hochwertig, obwohl wir eigentlich genau das Gegenteil festgestellt haben. Ja, und teilweise ist die Aufbereitung bisher auch noch teurer gewesen als die Herstellung von neuen Materialien, wobei auch das mittlerweile behoben ist. Also es gibt sehr viele Mythen, so Mythen wie es ist teurer, die Gewährleistung ist nicht dabei, die Qualität ist nicht ist so hochwertig. Also viele Dinge, die man denkt, die aber mittlerweile, also wir haben knapp 15 Millionen Materialien wieder in den Kreislauf gebracht. Und dort konnten wir ziemlich gut zeigen, dass eigentlich immer genau das Gegenteil der Fall ist. Also wir sehen, Materialien sind so 20% günstiger. Wir haben die gleiche Qualität, wir geben die gleiche Gewährleistung und so weiter. Aber ich glaube, da muss man viel dran arbeiten. Es ist halt einfach quasi so eine Art, ja, man kennt es leider nicht anders. Man kauft eben neu, obwohl wir das in anderen Bereichen Secondhand bei Textilien oder auch Autos. Ich finde Autos ein sehr gutes Beispiel. Also ich meine, wenn jemand ein Auto gebraucht kauft, da ist jetzt nicht so, als würde man das irgendwie als schlechter ansehen, solange es da irgendwie ein Scheckheft gab und so weiter. Und so das Gleiche muss ja eigentlich bei den Materialien sein. Solange wir die Materialien dokumentiert haben, sollten die Materialien dann auch als gleichwertig oder sogar besser angesehen werden.
Jetzt hast du schon ein paar Punkte angesprochen, die schiebe ich mal ein bisschen nach hinten. Da möchte ich später nochmal nämlich drauf zu sprechen kommen. Jetzt würde mich ja erstmal interessieren, damit ja, das Publikum vielleicht auch eine bessere Vorstellung davon bekommt, was ihr eigentlich dann tatsächlich in der Praxis macht. Mhm. Wie sieht das bei euch aus? Jetzt hatte ich schon eben angesprochen, also ein digitales System. Du hast selber deinen Background schon gesagt in der Informatik. Also wie digital seid ihr? Braucht es unbedingt die Digitalisierung, um das eigentlich umzusetzen? Weil es sind natürlich auch neue Tools, die jetzt alle auf den Markt kommen, um damit umzugehen. Also ja, wie befähigt euch die Digitalisierung? Was macht ihr eigentlich dann im Hintergrund? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Baufirma bin und auf euch zutrete, so was könnt ihr dann für mich tun?
Genau, also vielleicht vorneweg, unsere Zielgruppe sind vor allem so Bestandshalter, öffentlich und privat. Also klar, das sind Projektentwickler, aber auch die Kommunen, Städte, das Land, der Bund oder auch große Unternehmen, die viele Gebäude haben, Deutsche Bahn und so weiter. Genau, wie das funktioniert, ist wirklich, also ich würde sagen, die Digitalisierung, nur durch die Digitalisierung können wir eigentlich Nachhaltigkeit schaffen. Also das ist quasi eine Riesenchance, die wir haben, um Nachhaltigkeit in der Baubranche zu schaffen. Warum? Die große Herausforderung aktuell ist, dass wir einfach nicht wissen, welche Materialien in Gebäuden verbaut sind. Und wenn wir nicht wissen, was dort verbaut ist, dann können wir die Materialien auch nicht einbringen.
Klar, ja.
Aus dem Grund haben wir quasi eine Software entwickelt, mit der man in das Gebäude geht. Die kann man aufs Handy packen, iPad oder wo auch immer. Wir arbeiten teilweise auch mit 3D-Scans zusammen. Das heißt, wir können dann relativ schnell sehen, wo sind Materialien verbaut. Also ein, zwei Minuten Scan in jedem Gebäude. Über KI sehen wir dann, welche Materialien da drin ist. Und dann hat man das digital hinterlegt, sogenannten Gebäuderessourcenpass für den Bestand, wo ich wirklich weiß, welche Ressourcen sind in meinem Gebäude enthalten. Und genau, diese Methode, die haben wir dann aber quasi entwickelt, wollten die aber nicht nur für uns behalten, sondern eigentlich dachten wir uns zu einem Zeitpunkt, das ist ja eigentlich total abstrus, dass wir jetzt wissen, wie können wir diese Materialien in Gebäuden für Rückbauarbeiten sehr schnell und kosteneffizient aufnehmen. Aber auf der anderen Seite werden Gebäude einfach abgerissen und es wird nicht geprüft. Und wir wollten halt dann schauen, wie können wir das ermöglichen, dass das quasi verpflichtend wird bei jedem Rückbau. Und deswegen haben wir dann unsere Methode als DIN-Spec entwickelt, also wirklich als Norm, die jetzt auch seit September 23 veröffentlicht ist. Und jeder kann sich das runterladen, ist kostenfrei, ist auf Deutsch und Englisch und kann dann quasi diesen, wir nennen das Pre-Deconstruction Audit durchführen. Mhm. Und das Spannende ist, dass das jetzt auch schon nicht nur in Deutschland gemacht wird, sondern in 8 Ländern wird jetzt dieser Pre-Deconstruction Audit angewendet. Aber das Wichtigste ist am Ende, dass es digital zur Verfügung steht, weil diese Materialien ja dann auch wirklich verkauft werden müssen und so weiter. Also ich habe dann immer die Informationen zum Material und nur wenn ich Informationen habe, kann ich sie auch verkaufen. Also je mehr Informationen kann man sich einfach merken, vor allem digital, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Wiedereinbringung.
Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht an der Stelle, dann ist die DIN-Spec, von der du gesprochen hast, die 91484.
Genau, die DIN-Spec 91484. Ja. Genau, richtig.
Okay, ja. Gut, also für alle da draußen, die gerne da mal reinlesen möchten, der Link dann zur DIN-Spec ist auch in den Shownotes. Gerne einmal reingucken. Darum geht es dann, da findet man noch ein paar mehr Informationen, die ich an der Stelle ein bisschen ausspare, weil ich glaube, das übersteigt unsere Zeit dann.
Genau, aber vielleicht da noch eine kurze Anmerkung, dass gerne. Die auch Teil der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie geworden ist. Also geht es ja auch sehr viel um Ressourcen und was wir mit Abfällen machen. Und im Dezember letzten Jahres, also 24 wurde die veröffentlicht und dort steht auch drin, dass die DIN-Spec 91484 eben die Grundlage sein soll bei Bau- und Bauabbruchfällen, Abfällen und um diese zu prüfen.
Ja, das bringt mich auch schon so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Mich würde halt da mal interessieren, da wir ja von Digitalisierung schon geredet haben, also welche Technologien und auch Tools benutzt du alltäglich oder sind deiner Meinung nach auch am wichtigsten für die Umsetzung von zirkulärem Bauen? Du hattest ja zum Beispiel den Gebäuderessourcenpass schon angesprochen. Es gibt ja aber auch noch BIM, also Building Information Modeling. Wie sieht das in der Praxis aus? Also was findest du da wichtig und was hat sich etabliert vielleicht am Markt?
Ja, genau. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen einem Neubau und einem Rückbau/Bestand. Beim Neubau plant man ja Mittlerweile fast immer in BIM und also dort quasi 3D und digital. Und dieses BIM-Modell ist super wichtig, weil das kann dann auf unserer Plattform, wir haben dafür eine eigene Software, Circular LCA nennt sich das, kann man das hochladen und daraus entsteht ein Gebäuderessourcenpass. Das ist quasi ein Pass, ist ein Standard, der auch von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen veröffentlicht wurde, wo dann wirklich alle Materialien, die in dem Gebäude drin sind, dokumentiert sind. Und wenn man dann halt zum Beispiel das Gebäude rück- oder umbaut, dann kann man sehr schnell, ohne da jetzt nochmal vor Ort zu sein, wissen, was ist da drin und wie kann ich das vielleicht woanders wieder einbringen. Das ist natürlich das eine Wichtige. Beim Bestand bzw. Rückbau ist es eben diese DIN-Spec 91484, da mit den digitalen Tools. Wir haben mittlerweile etwas auch entwickelt mit dem IÖR, Institut für, ich weiß es leider gar nicht, für was es steht, IÖR, aber in Dresden. Und die haben Daten quasi für ganz Deutschland erstellt. Wir wissen also quasi nur mit der Adresse und was es für ein Gebäude ist, also ein Wohngebäude oder nicht Wohngebäude und wie groß es ist, können wir sagen, was in den Gebäuden enthalten ist, ohne jemals in den Gebäude drin gewesen zu sein. Also ein Urban Mining Kataster, was auch super, super, super spannend ist. Und dann natürlich braucht es auch wirklich Lagerflächen, also physische Orte, wo diese Materialien zwischengelagert und aufbereitet werden können. Und das muss dann alles quasi in einem System verbunden sein. Das ist halt das Wichtige. Es braucht so quasi eine Art digitale Infrastruktur. Und darauf können dann ganz, ganz viele Dinge eingesetzt werden. Und die haben wir eben geschaffen. Genau, das sind so die Tools. Aber ich glaube, das Wichtigste ist der Gebäuderessourcenpass und dann diese Pre-Deconstruction Audits.
Da würde mich jetzt aber mal interessieren an der Stelle, wie funktioniert das? Also, dass man ein Gebäude sagen kann, was ist darin eigentlich verbaut worden, ohne jemals da gewesen zu sein?
Ja, das ist eigentlich super spannend. Also quasi das IÖR hat diese Daten entwickelt. Wir haben sie quasi dann in den Urban Mining Kataster überführt. Die haben quasi wirklich echte Gebäude in ganz Deutschland aufgenommen und geschaut, was ist die Zusammenstellung. Also ich glaube, hunderte von Gebäude separiert nach Baujahr, Größe und Art des Gebäudes und machen dann quasi Hochrechnungen. Also sagen wir mal, in den 80ern wurde mehr die und die Art von Baumaterial verbaut oder im Westen von Deutschland wurde mehr Holz benutzt, wobei im Norden von Deutschland mehr Ziegel zum Beispiel benutzt wurden. In Wohngebäuden wird diese Art von Material mehr genutzt als in Nicht-Wohngebäuden. Auch Schadstoffe ist zum Beispiel sehr spezifisch nach Baujahr und auch nach Größe. Also es sind diese paar Parameter, also BGF, also Größe, Art des Gebäudes, wo es steht. Und das Baujahr, genau. Diese vier Parameter braucht es. Und dann kann man anhand quasi von Daten, die wirklich in echt gesammelt wurden, das hochrechnen. Das ist mittels KI dann quasi erstellt worden. Und das gibt halt schon mal eine gute Aufschlüsselung auch für Städte und Kommunen. Was ist eigentlich in meinem Gebäudebestand alles an Material drin? Ich kann das dann auch dagegen wiegen mit, was möchte ich denn in Zukunft bauen? Welche Materialien benötige ich da? Und dann kann man das quasi mehr oder weniger matchen. Also, hey, ich weiß, dass ich in den nächsten 3 Jahren, sagen wir mal, 100.000 Tonnen Betonabbruch bekomme und auf der anderen Seite brauche ich aber genauso viel für den Neubau, dann kann man das miteinander matchen und so können halt auch Materialkreisläufe geschlossen werden.
Wie zuverlässig ist das?
Ungefähr 80 bis 90%ige Zuverlässigkeit. Also das heißt, es reicht aus, um eine gute Hochrechnung zu haben. Aber natürlich, wenn es dann zum Rückbau kommt und es ist ein Gebäude, wo wir noch kein BIM haben, also quasi 99% aller Gebäude, dann muss nochmal so ein PDA, also eine Pre-Deconstruction Audit, durchgeführt werden. Aber es hilft schon mal, so eine Hochrechnung zu haben, um Materialkreisläufe wirklich auf einer hohen Ebene zu schließen, beziehungsweise ungefähr auch abschätzen zu können, was wird da ungefähr vorgefunden. Weil man hat zum Beispiel, also das sehen wir auch öfters, dass es so städtebauliche Wettbewerbe gibt, wo ganze Quartiere umgebaut werden. Und dann hilft so ein Tool, um zum Beispiel im Wettbewerb zu sagen, das sind ungefähr die Materialmengen, die in diesem Quartier sind. Liebe Architekten, versucht doch mal, euren Wettbewerbsbeitrag in diese Richtung zu gestalten, dass ihr die Materialien, die schon vor Ort sind, auch mitnutzt, um dieses Quartier zum Beispiel zu verändern. Und dann im nächsten Schritt kann man eben diese Pre-Deconstruction Audits haben. dann kann man wirklich auf Gebäudeebene sagen, das sind zum Beispiel die und die Türen. Und wenn ihr jetzt einen neuen Entwurf von einem Gebäude macht, dann müsst ihr die Materialien, die bereits enthalten sind, irgendwie mit integrieren. Also quasi da auch den ganzen Architektinnen viel stärker vorzugeben, mit was sie arbeiten, ja, um dann da auch eine hochwertige Nutzung zu ermöglichen. Also es ist schon sehr nützlich und wir sehen, dass es sehr stark auch eingesetzt wird.
Ja, das finde ich spannend. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wie sieht das dann jetzt in der Praxis aus? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Habt ihr da vielleicht auch schon Rückmeldungen oder könnt das schon sehen, dass dieses Modell auch tatsächlich gut funktioniert?
Ja, also wir haben knapp 700 Projekte durchgeführt in den letzten 5 Jahren, seitdem es Concola gibt. 15 Millionen Materialien eingebracht. Wir haben 6 Lagerflächen in ganz Deutschland. Ja, und wir haben wirklich alles von großen Quartieren, also natürlich in Wien wird ein komplett neuer Stadtteil, ein Klimavorzeigestadtteil entwickelt, wo es dann wirklich von diesem Urban Mining Kataster runtergeht bis zu den eigentlichen Gebäuden, wo wir quasi auch den Architekturbüros Unterstützung geben, wie sie zirkulär planen können und so weiter. Bis jetzt auch wird viel bei der Bundeswehr umgebaut, da sind wir oft beteiligt oder auch die Deutsche Bahn, die alle ihre Bahnhöfe saniert. Das sind so Projekte, wo wir einfach involviert sind oder auch große, keine Ahnung, die großen Pharmakonzerne, die haben wir auch immer in ihren Fabriken Dinge umbauen, Bürogebäude. Das sind Projekte, wo wir sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnten. Und wo wir auch zeigen konnten, dass es funktioniert. Also da muss man auch sagen, dass die öffentliche Hand mittlerweile auch sehr, sehr stark und dahinter. Also man würde denken, dass sich die öffentliche Hand bezüglich solcher neuen Dinge sehr verschließt. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die öffentliche Hand da sehr offen ist und versucht, weil sie halt auch sehr, sehr viele Immobilien haben, versucht dann auch innerhalb des eigenen Portfolios die Materialien wieder zu nutzen, um dann erst gar nicht Abfall entstehen zu lassen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich rede ja immer von Bauprodukten. Das Spannende ist, wenn ich diese Materialien mit diesem Pre-Deconstruction Audit aufnehme und vor dem Rückbau schon wieder einem anderen Verwendungszweck zugebe, dann wird das rechtlich gesehen auch kein Abfall. Und ich meine, wir sind hier bei einem Fachpodcast auch für Abfall. Wenn etwas Abfall ist, ist natürlich die Behandlung davon auch relativ anspruchsvoll. Wenn wir aber erst gar nicht die Produkteigenschaft verlassen, dann haben wir es relativ einfach und das ermöglichen wir halt eben auch mit diesen Methoden. Und dadurch können wir Materialien auch relativ einfach einbringen, solange sie halt nicht schadstoffbelastet sind.
Mhm. Ja, genau. Macht da an der Stelle denn für euch der Baustoff einen Unterschied? Also wenn ihr zum Beispiel einen organischen Baustoff wie Holz zum Beispiel habt oder die Verwendung von Verbundwerkstoffen, ne, ist das Stahlbeton? Ist sowas dann irgendwie problematisch in der Praxis oder ist das alles gleich für euch?
Ja, also definitiv. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen den einzelnen Materialien. Also Holz kann man auch zuschneiden, kann man auch mit einer Kaskadennutzung haben. Stahlbeton ist schwierig. Kann man nicht irgendwie neu formen. Also die direkte Wiedernutzung ist möglich, aber schwieriger als zum Beispiel einen Holzbalken auszubauen. Ich glaube, wo es schwierig wird im Allgemeinen ist, wenn es schadstoffbelastet ist, wir dürfen keine schadstoffbelasteten Materialien wieder in den Kreislauf bringen. Und genau, die zweite Schwierigkeit ist, wenn es Verbundstoffe sind, die geklebt sind oder in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Je einfacher zum Beispiel die Fügungen sind, desto besser. Also kleben ist immer schlecht, Schrauben ist besser, Stecken ist besser und so weiter. Also das ist schon ein großer Unterschied und dann, keine Ahnung, also sehen wir auch Unterschiede, also Ziegelmauerwerk ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ein Ziegelmauerwerk vor 1945 kann man relativ einfach rückbauen. Warum? Weil der Zementanteil im Mörtel da noch sehr gering war und ab 1945 hat das halt zugenommen und früher konnte man die Ziegel einfach mit der Hand einfach entfernen. Mittlerweile sind die so fest, also die kriegt man nicht auseinander. Und damit kann man sie auch nicht wieder nutzen. Und das ist natürlich sehr schade, dass eben solche Dinge dann die Wiedernutzung auch erschweren.
Hm. Standet ihr da mal vor nicht dokumentierten Materialien? Also wo du vielleicht auch mal gestaunt hast und dachtest, was ist das denn jetzt?
Ach so, ja, also klar, wir sind eigentlich, ich würde, der Standardfall ist, wir haben ein Bestandsgebäude aus den 80ern, 90ern, da weiß niemand, was da jemals drin verbaut ist.
Okay.
Und klar, man findet da immer wieder Überraschungen, aber das ist, wir sind quasi wie Detektive in den Gebäude und schauen uns dann an, was da drin ist. Wenn ich jetzt mal überlege, wir haben schon eine Bowlingbahn gehabt, die wir wieder eingebracht haben, irgendwelche Traktoren, die irgendwo waren. Also es gibt teilweise schon sehr kuriose Materialien, die man da findet. Ist jetzt nicht so der Standard, dass wir eine Bowlingbahn wieder einbringen. Oder auch so, was sehr, sehr viel rückgebaut wird, sind Industriehallen. Und man würde denken, ist so Industriehallen, ja, was will man damit machen? Die kriegt man nicht wieder rein. Aber Industriehallen lassen sich an sich ganz gut wieder einbringen, weil die meistens eben einfach, die sind relativ modular gebaut, immer relativ ähnlich, und die wurden oft mit Stahlträgern gebaut, die man relativ einfach dann auch wieder einbringen kann. Genau, also da verkaufen wir teilweise 100 Meter lange Industriehallen, die dann eins zu eins rückgebaut und woanders wieder aufgebaut werden. Aber es gibt definitiv viele kuriose Materialien, die man da auf dem Weg findet.
Ja, ich finde das Beispiel mit der Bowlingbahn schon sehr unterhaltsam.
Ja.
Was habt ihr damit gemacht am Ende? Weißt du es noch?
Es ist schon ein paar Jahre her. Das war ein Seminarzentrum in der Nähe von München. Ich glaube, es hat einen Käufer gefunden, aber mehr weiß ich leider auch nicht mehr,
Okay.
aber zum Beispiel in dem gleichen Gebäude war eben auch dieser Traktor.
Aha.
Genau, da der ist ja zu einem Landwirtschaftsbetrieb gegangen. Wir haben auch in Berlin hatten wir einen oder haben wir ein Gebäude, ein großes Fabrikgebäude. Da haben die auch so Luftbläser, haben die nicht mehr benötigt. Die sind jetzt zum Beispiel in der Gärtnerei irgendwo in Süddeutschland. Wie gesagt, nicht alltägliches Material, aber wir kriegen dann irgendwie jederzeit aus ganz Deutschland Fotos und Einsendungen, was denn eigentlich mit unseren Materialien passiert ist. Und das ist natürlich auch ziemlich cool zu sehen, dass sie
Ja.
meistens natürlich das Gleiche genutzt werden, aber manchmal auch ganz kreativ dann eingesetzt werden.
Ja, spannend. Da würde mich mal an der Stelle jetzt interessieren, also wie steht es denn um die Wirtschaftlichkeit? Also vor allem für die Materialien von euch vielleicht beziehen oder verwenden wollen. Macht das Projekt wesentlich teurer? Macht es die vielleicht günstiger? Ändert sich vielleicht gar nichts? Also wie sieht das aus?
Ja, das ist, glaube ich, einer der Mythen, die ich am Anfang angesprochen habe. Wiedergewonnene Materialien sind teurer. Wir sehen Gegenteil. Also vielleicht erst beim Rückbau angefangen. Also Materialien, die ich nicht entsorge, kosten weniger Geld, weil ich ja die Entsorgungskosten spare. Das heißt, wir sehen, wenn ein Gebäudebesitzer eben die Materialien verkauft und nicht entsorgt, dass ungefähr die Einsparung bis zu 30% der Rückbaukosten sind. Und Rückbaukosten können sehr hoch sein, also in Hunderttausende gehen. Also können auch Hunderttausende von Euro eingespart werden. Das sehen wir auch in vielen Projekten. Auf der anderen Seite, wenn ich die Materialien neu kaufe, habe ich halt den großen Vorteil, dass ich die Materialien nicht neu herstellen muss. Ich muss sie vielleicht aufbereiten, aber ansonsten habe ich keine Herstellungskosten. Und da sehen wir, dass wir die Materialien im Schnitt 20% günstiger verkaufen können.
Okay.
Also da ist aber noch eine Marge für uns dabei und trotzdem können wir sie 20% günstiger am Markt anbieten. Wir sehen eine CO2-Einsparung von ungefähr 95% pro Material bei 20% günstigen Materialkosten. Und das kann schon auch sehr, sehr viel ausmachen bei Projekten. Ja, also das geht natürlich, ich würde sagen, für 80 bis 90% der Materialien. Es gibt natürlich ein paar Materialien, die noch teurer sind. Also zum Beispiel eine Brandschutztür. Die kann ich auch wieder einbringen, eine Brand, aber wir sehen, dass es sich vor allem dann lohnt, wenn ich mehr als zwei Brandschutztüren also wieder kaufe. Aber ich sage es mal so, ein Gebäude, was eine Brandschutztür braucht, die braucht meistens auch mehr als zwei. Und ab da lohnt es sich dann. Genau. Also da gibt es noch leichte Unterschiede, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Materialien sind ungefähr 20% günstiger. Und ein wichtiger Punkt ist hier auch noch mit der gleichen Qualität und mit der gleichen Gewährleistung. Weil das ist ja dieser andere Mythos mit der Gewährleistung. Aber bei der Gewährleistung ist es so, dass, und das ist unseren Kunden natürlich sehr wichtig, dass wir die gleiche Gewährleistung wie neue Materialien geben. Und das können wir, weil wir eben mit einer Versicherung zusammenarbeiten, der VHV-Versicherung, größtes Versicherungsunternehmen in Deutschland im Baubereich, und die versichern speziell wiedergewonnene Materialien. Und ja, damit gibt es keinen Unterschied mehr zu neuen Materialien, außer dass sie halt einfach ökologisch viel, viel besser sind.
Okay. Dann würde ich noch mal gerne so einen kleinen Bogen zum Anfang machen. Da hattest du das schon mal ganz kurz angesprochen, auch als wir über die Dienstbec gesprochen haben. Und du hattest ja auch schon gesagt, die öffentliche Hand, die hat da schon mehrere Projekte, wo die da mit drin steckt und so. Also wie sieht das denn gerade im Bereich so auf Gesetzgebung aus? Wie siehst du das? Also fehlt dir da vielleicht etwas? Bist du ganz zufrieden oder muss sich da noch einiges ändern? Also
ja, also man kann es natürlich, also jetzt habe ich natürlich vieles erzählt, aber man kann es schon zusammenfassen, dass wir das, was wir machen, natürlich immer noch nicht der Standard in der Baubranche ist. Heutzutage wird auf der Baubranche weiterhin viel weggeschmissen und neu gekauft. Das heißt, wir sind doch natürlich noch überhaupt nicht zufrieden mit dem, wo wir sind. Und einer der größten Faktoren ist natürlich die Gesetzgebung, weil ja, wir haben diese Dienstbec, die ist aber noch nicht verpflichtend. Die ist in der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie angekündigt. Der Circular Economy Act auf der EU-Ebene hat den jetzt auch angekündigt. Aber es gibt kein Gesetz in Deutschland, bei dem das verpflichtend ist. Übrigens, in allen Ländern um uns ist das verpflichtend, nur in Deutschland nicht. Und ich glaube aber, es kommt auf eine ganz andere Gesetzgebung an, die, glaube ich, sehr, sehr viel verändern kann. Und zwar, das ist die EPBD, also die Energy Performance for Buildings Directive, die in der EU, ja, bei uns ja in dem sogenannten GEG, also Gebäudeenergiegesetz, gemündet ist. Und die sagt, dass ab 27 sogenannte CO2-Grenzwerte eingeführt werden sollen. Das bedeutet, ich kann nicht mehr einfach so etwas bauen, sondern ich bekomme nur eine Baugenehmigung, wenn ich unter einem bestimmten CO2-Grenzwert pro Quadratmeter pro Jahr bin. Das heißt, es werden wirklich Grenzwerte gesetzt. Und diese Grenzwerte, die kann ich ganz schlecht mit neuen Materialien erfüllen. Wiedergewonnene Materialien werden mit 0 Kilo CO2 eingerechnet. Und das heißt, es gibt eine viel größere Incentivierung, mit wiedergewonnenen Materialien zu arbeiten, weil die halt einfach die ganze Bilanz um einiges erheblich verbessern können. Und ja, bis spätestens 27 müssen die Grenzwerte eingeführt werden. Und die haben so einen Absenkpfad. Also jedes Jahr muss es weniger werden. Und jetzt gibt es halt Länder wie Frankreich, Spanien, klar, die ganzen skandinavischen Länder, also Dänemark, aber auch Niederlande und so weiter, die gesagt haben, ja gut, wenn es einen Absenkpfad gibt, dann fangen wir halt viel früher an, weil dann ist er nicht so steil. Die haben das teilweise schon seit 2-3 Jahren eingeführt. Also in den Ländern kann ich nicht einfach bauen, man muss diese CO2-Grenzwerte erfüllen. Und dort sehen wir, dass auf einmal viel, viel mehr Materialien wiedergewonnen werden und eben auch Bauen günstiger wird, weil ja die Materialien auch günstiger sind. Und im Vergleich in Deutschland, glaube ich, reden wir immer noch nicht darüber. Bis Mai muss die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, also Mai nächsten Jahres, also ist auch nicht mehr so viel Zeit, und muss dann halt eingeführt werden. Und das Spannende ist, je länger wir damit warten, desto schwieriger wird das. Das ist aber eine der wichtigsten Gesetzgebungen in dem Bereich Kreislaufwirtschaft überhaupt für die nächsten Jahre.
Wie steht es mit der EU-Bauprodukteverordnung? Mhm. Also verändert die schon etwas in der Praxis? Siehst du die ähnlich positiv?
Ja, also die ist ja quasi in Kraft getreten Anfang des Jahres. Die ist prinzipiell positiv zu bewerten, weil das erste Mal ja der Begriff der gebrauchten Bauprodukte überhaupt aufgetaucht hat, ist in der Gesetzgebung und jetzt auch über die nächsten 5 Jahre in der Normung quasi Verfahren normiert werden müssen, wie Materialien geprüft werden müssen, dass sie wieder in den Kreislauf gehen können. Also die komplette Bauprodukteverordnung wurde eigentlich in der Weise überarbeitet, dass wir jetzt diese Materialien viel einfacher wieder einbringen können. Also es gab auch den Begriff des sogenannten Inverkehrbringers. Mhm. Also es gibt nicht mehr den Hersteller, sondern der Inverkehrbringer. Und das kann ein Hersteller von einem Neuprodukt sein, aber ein Inverkehrbringer könnte auch Konkola sein, wenn wir halt die Materialien wieder aufbereiten und dann halt die Gewährleistung dafür geben. Also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Gesetzgebung, die jetzt endlich gekommen ist, aber natürlich gibt es unendlich lange Übergangsfristen, also ich glaube bis 2042. Das betrifft nicht so sehr den Bereich Zirkularität, trotzdem ja, könnte man sich natürlich wünschen, dass es dann noch schneller geht. Also ist gut, prinzipiell, aber kann auf jeden Fall noch schneller sein.
Ja, vor allem, wenn man die Dinge dann doch umsetzen möchte, ne? Weil je nachdem, wie sich halt auch Regierungen in Zukunft zusammensetzen, muss man halt auch mal gucken, ne, ob die, ob die Ziele dann auch tatsächlich alle so in der vorgeschriebenen Zeit zu erreichen bleiben.
Ja, und das ist vielleicht auch so eine Sache jetzt eben bei der EPBD, weil die die Bundesregierung könnte natürlich auch sagen, ja, dann setzen wir es halt nicht um. Was soll schon passieren? Die EU wird dann halt ein paar Milliarden Strafe machen. Ja, aber wenn, also das ist halt die Frage, bringt das vielleicht auch einfach, das, die Strafe zu zahlen? Aber langfristig wird das natürlich auch nicht gut gehen.
Absolut, ja.
Also ich hoffe, dass die Bundesregierung eben auch eine, ja, sagen wir mal, ja, eine schöne Zukunft für uns auch noch hat. Denn wie ich ja anfangs gesagt habe, oder wie man eigentlich sagen kann, die Klimakrise, die wird auf der Baustelle entschieden. Und das sind die ganzen Gesetzgebungsverfahren, die eben diese Klimakrise bekämpfen können. Und zumindest von der deutschen Seite sehe ich noch nicht sehr viele Bemühungen, von der europäischen dafür aber umso mehr.
Ja, und vor allem hat man ja eigentlich mit den CO2-Grenzwerten auch ein gutes Instrument, um das eben ein bisschen zu beschleunigen und voranzubringen. Das lässt sich auch, ich sag jetzt mal, relativ einfach umsetzen, aber so kann man halt dann auch die Inverkehrbringer halt schnell eben dahin bringen, mehr Materialien einzusetzen, auf der anderen Seite mehr Materialien zu benutzen.
Ja, es ist ein super einfaches Tool, weil ökobilanzieren muss man sowieso und mit dem BIM-Modell ist das sehr einfach und es ist vor allem sehr neutral gehalten. Also da sagt niemand, du musst mit Stahl, Beton, Holz oder was weiß ich bauen und ich bin auch nicht der Meinung, dass man das definieren sollte, sondern man sagt, hey, du kannst bauen mit was du willst, wenn du mit Beton bauen möchtest, ja, dann bau da halt mit, solange du die Grenzwerte anhältst. Und dann denken halt Leute vielleicht über Hohldecken oder so nach. Ist ja auch okay, wenn das eine Lösung ist, um CO2 zu reduzieren und damit natürlich auch Ressourcen. Ja. Genau, ist ein super, super gutes Tool. Und ich hoffe, dass da bald die Dynamik auch reinkommt.
Ja. Siehst du vielleicht schon da Innovationen auf uns zukommen, wo du das gerade ansprichst? Weil das sind natürlich auch so Hebel, die man dann einsetzt, die befähigen ja oft auch erstmal Innovationen, weil man sich dann Gedanken macht, okay, den Grenzwert gibt es, den muss ich einhalten und dann kommen vielleicht auch neue Möglichkeiten, wie man das dann einhalten kann. Also siehst du da irgendwie schon was am Horizont?
Ja, also ich sehe schon, dass Planende sich damit viel, viel mehr auseinandersetzen. Also dann eben wirklich, wie gesagt, zu gucken, okay, passt die Statik eigentlich noch, wenn ich da jetzt eine Hohldecke draus mache? Oh, ich spare damit 30% der Materialien. 30% weniger Material heißt auch 30% weniger Kosten. Dann kommen solche Dinge raus. Davor hat man die Decke halt einfach ganz dick gemacht, weil whatever. Ist ja eh egal. Jetzt denkt man halt viel, viel mehr darüber nach. Das sehen wir jetzt schon unabhängig von den Grenzwerten. Und wir sehen auch Hersteller, die sich auch viel stärker in Richtung Wiedernutzung entwickeln. Zum Beispiel Lindner, die halt sehr stark im Innenausbau sind mit Systemtrennwänden, Doppelbodenplatten, die haben halt ihre eigene Reuse-Line, wo sie wirklich Doppelbodenplatten auch im großen Stil zurücknehmen, aufbereiten und wieder einbringen. Die verkaufen die zum gleichen Preis. Warum? Weil die halt einfach einen viel besseren CO2-Wert haben und die Kunden eine viel höhere Nachfrage haben, als sie als Angebot haben. Also bei Lindner ist es nicht so, dass sie nicht die Doppelbodenplatten losbekommen, die sie aufbereitet haben, sondern die haben einfach so viel Nachfrage, die kriegen nicht genug quasi Rohstoffe in der Weise, also nicht genug wiedergewonnene Doppelbodenplatten. Und das ist, das zeigt ja eigentlich, da ist ein richtig gutes Geschäftsmodell, wenn man es richtig angeht. Ja.
Okay. Gut. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Wir sind jetzt schon leider schon ans Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich muss sagen, das ging ein bisschen schnell bis hierhin. Also es ist ein spannendes Thema und wir könnten, glaube ich, noch sehr lange darüber weiter diskutieren. Aber ich hätte jetzt zum Abschluss tatsächlich noch eine Frage, die sich ein bisschen auf die Abfallbranche bezieht. Wenn das zirkuläre Bauen, so wie du es auch skizziert hast, umgesetzt wird und es funktioniert in der Fläche und auf EU-Ebene und gut und man verwendet Materialien wieder und so, was bedeutet das für die Abfallbranche? Sollten sich Unternehmen der Abfallbranche speziell darauf schon vorbereiten? Wird es etwas an ihrem Umgang mit Baumaterialien verändern, wird weniger ankommen? Wie siehst du das? Also was tut sich in der Abfallbranche?
Ja, das ist auch eine super spannende Frage. Ich bin natürlich jetzt auch nicht der Experte für die Abfallbranche, aber ich finde das ganz spannend. Ich bin schon seit mehreren Jahren in Kontakt mit einem typischen Abfallunternehmen aus Schweden, die quasi sich schon vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren die Frage gestellt haben, welche Rolle spielen wir eigentlich in der Kreislaufwirtschaft, wenn sie eben so hochwertig ist? Und die schauen sich halt ganz genau an, wie sie zum Beispiel die Materialien, die kommen, eben nicht dann irgendwie klein machen, sondern wie können sie vielleicht selber Materialien aufbereiten oder vorbereiten für die Hersteller, damit sie wieder das quasi als Rohstoff nutzen können. Also die sehen, also ich glaube auch, dass die ganze Abfallbranche vielleicht stärker vom Abfallbegriff weg muss, sondern mehr diesen, also weil in Deutschland ist das so ein bisschen nicht so hochwertig konnotiert, aber wenn man diesen Abfallbegriff vielleicht neu deuten kann und sagen kann, hey, zu uns kommen Materialien, aber die werden nicht deponiert oder minderwertig recycelt, sondern wir bereiten die vor für eine hochwertige Wiedernutzung oder ein hochwertiges Recycling. Ich glaube, dann hat diese komplette Branche eine richtig gute Zukunft, weil das ist das Wichtigste überhaupt. Also die Verbindung zwischen dem Rückbau und dem Hersteller. Diese Verbindung, da sehe ich die Abfallbranche eigentlich als maßgeblich an, die herzustellen. Und genau, da sehe ich eigentlich viel mehr Chancen als Gefahr, wenn man sich da gut aufstellt. Und wie gesagt, wir sehen das schon in anderen Ländern, dass das auch erfolgreich funktionieren kann.
Ja, spannend. Also wir haben jetzt wirklich einen Rundumschlag einmal gemacht, aber ich finde, das ist echt ein spannendes Thema und vor allem auch eins, das sich durchaus lohnt zu beobachten, gerade auch, wie du sagst, für die Abfallbranche, denn da werden auch Veränderungen kommen und die sich dann am besten angepasst haben an die neue Umgebung, sage ich mal, sind dann die auch ja am besten darin mitschwimmen können. Ich finde es super interessant. Vielen Dank, dass du in dieser Podcast-Folge mit dabei warst und mal einen kleinen Einblick in eure Arbeit gegeben hast. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, also für weitere Infos einfach mal in die Shownotes gucken. Da ist natürlich ein Link zu Concula hinterlegt, wenn man sich da nochmal ein bisschen umgucken will auf der Webseite, aber eben auch zur angesprochenen DIN-Norm, um sich da vielleicht nochmal einzulesen. Und für heute, lieber Dominik, sage ich erstmal dir ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.